Die Gaben des Heiligen Geistes und die Berufung der Apostel und Propheten kommt heute. Wir haben uns dreimal über den Epheserbrief, Epheser 4 schon, über den nachgedacht. Einen Text, in dem es um den Leib Christi geht, die Gemeinde, speziell die Liebe untereinander, das gegenseitige sich ergänzen, das Einrenken, Bevollmächtigen und Multiplizieren und die verschiedenen Berufungen und Dienste in der Gemeinde. Und ich möchte den nochmal lesen und ihr könnt mitlesen. Epheser 4, 7 und 11 bis 17. Aber jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Und er gab den einen das Apostelamt, andere setzte er als Propheten ein, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi. So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, ein Spiel der Wellen hin und her getrieben von jedem Widerstreit der Meinungen, dem Betrug der Menschen ausgeliefert, der Verschlagenheit, die in die Irre führt. Wir wollen uns von der Liebe geleitet an die Wahrheit halten und ihm in allem wachsen, bis wir ihn erreicht haben. Er, Christus, ist das Haupt. Durch ihn wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt in jedem einzelnen Gelenk. Jedes trägt mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der Leib und wird in Liebe aufgebaut. Letztes Mal ging es um die Berufungen des Evangelisten, des Hirten und des Lehrers. Evangelist ist jemand, der die rettende Botschaft von Jesus Menschen weitergibt und dem es ein Herzensanliegen ist, dass Menschen zum Glauben kommen und der nichts lieber tut, als das, Menschen zu ihm zu führen. Wenn er in der Berufung gewachsen ist, wird er auch andere Evangelisten ausbilden und er wird auch dafür sorgen, dass dieses evangelistische Anliegen in der Gemeinde immer wieder neu entfacht wird. Dass die Gemeinde nicht unter sich bleibt, sondern ein Evangelist wird immer wieder darauf hinweisen, Leute, wir sind nicht für uns da, schaut mal um euch rum, die vielen Menschen, die Jesus nicht kennen, lasst uns dahin gehen. Das ist die Aufgabe und die Berufung des Evangelisten in der unterschiedlichen Grad des Wachstums. Dann die Hirten. Ein Hirte sorgt für die einzelnen Schafe. Er kennt sie, er fühlt sich zu einzelnen Menschen hingezogen, er hört ihre Sorgen und Probleme an, er weiß von den Schwierigkeiten, er weiß, wo Menschen geistlich stehen, er geht ihnen nach, wenn sie sich verirrt haben, er nimmt wahr oder gibt es Leute, die kommen länger nicht mehr und er ruft sie mal an und fragt, hey, wie geht's dir, kann ich dir helfen, was ist mit dir? Er verbindet Wunden, er schützt und hegt und pflegt, er will die Schafe stark machen, er will die Verletzungen heilen. Das ist der Hirte. Und der Hirte in einer weiteren Berufung wird dafür sorgen, dass andere in diesem Hirtendienst ausgebildet werden, dass mehr hineinwachsen in diesen Hirtendienst und wird auch dafür sorgen, dass das Anliegen des Hirten in der Gemeinde nicht verloren geht und dass die Gemeinde nacheinander schaut. Lehrer sind dazu berufen, Menschen, die in die Erkenntnis der Wahrheit zu führen, dass sie Dinge erkennen, Zusammenhänge erschließen. Sie sind Personen des Wortes, die nichts lieber haben als dieses Wort, die sich da hinein verkriechen, die ja im Zug, wenn sie im Zug sitzen, vielleicht eher etwas vorbereiten und ein Buch lesen, während die Evangelisten auf alle Fälle mit ihrem Nachbarn ins Gespräch kommen und sehen, hey, da ist ja vielleicht wieder jemand, der Jesus nicht kennt und der Lehrer wird vielleicht eher die nächste Lehreinheit vorbereiten oder sonst etwas erarbeiten. Ein Lehrer klärt auch strittige Fragen anhand der Bibel. Er nimmt Stellung zu neuen Bewegungen. Er zeigt Gefahren und Grenzen auf. Er entdeckt das Wort und gibt es weiter. Er macht die Bibel für die Zuhörer lebendig. Er predigt, er macht Lehrangebote, schreibt vielleicht Bücher, gibt Seminare. Und wird, wenn die Gabe weiter wächst, auch andere in die Lehre hinein ausrüsten und wird dann auch in der Gemeinde dafür sorgen, dass die Gemeinde sich nicht auf Irrwege lehrmäßiger Art bewegt. Es gibt ja auch in der charismatischen Szene immer mal wieder bestimmte Lehren, auf die dann ganz viele abfahren und dann fahren alle da und dahin. Und wenn gesunde Lehre in einer Gemeinde ist, dann ist das sehr, dann ist das wenig Gefahr. Okay, das war jetzt die Wiederholung. Jetzt geht's weiter. Heute die Berufung des Apostels und des Propheten. Das Neue Testament verwendet das Wort Apostolos, um damit einen Gesandten zu beschreiben. Ein Gesandter mit einem konkret beschriebenen Auftrag. Er ist ein Delegierter in amtlicher Mission. Wie die Propheten im Alten Testament, so werden im Neuen Testament die Apostel nicht von der Gemeinde eingesetzt, sondern sozusagen von Gott direkt beauftragt. Es gibt keine Einsetzung der Apostel in der Gemeinde durch Handauflegung, wie zum Beispiel Älteste oder andere Begabungen. Und es bedeutet Gesandter. Und jetzt gibt es den Apostel in unterschiedlichen Kategorien. Das sind zunächst mal die Apostel Jesu Christi. Und das sind tatsächlich nur die 12. Die 12 Jünger Jesu sind die Urapostel. Sie werden als Jünger bezeichnet und dann als Apostel. Es ist ein ganz klar beschriebener Personenkreis derer, die Jesus berufen hat in seine Nachfolge, in den engeren Jüngerkreis und die er aussandte. Und nachdem Judas sich selbst das Leben genommen hat, nachdem er Jesus verraten hat, war es vor Pfingsten für sie klar, es muss ein 12. wieder hinzukommen. Und dann haben sie einen 12. gewählt, weil die 12 Stämme Israels repräsentiert haben und zunächst nur gesandt waren zu den, Zitat, verlorenen Schafen Israels. Das kann man lesen in Matthäus 9 und 10 in der Aussendungsrede, wo es zunächst heißt, sie sind gesandt zu den verlorenen Schafen Israels. Es wird hinterher ausgeweitet, hinterher wird vieles ausgeweitet. Das gilt für die erste Zeit. Und so wurde durch Los dieser 12er-Kreis ergänzt durch den Matthias. Erstaunlich ist, dass nach Pfingsten der Kreis der 12 nicht mehr ergänzt wurde, wenn einzelne von ihnen starben. Also es wurden ja welche, starben ja ganz schnell, welche den Märtyrertod und sie wurden dann nicht mehr ergänzt. Das war nur bis vor Pfingsten. Die 12 Apostel haben sich dann nach Pfingsten zunächst selbst als Aufseher, Episkopoi, das sind eigentlich die späteren Bischöfe, verstanden. Sie haben die damals noch mündliche Überlieferung gewahrt. Es gab ja noch nicht die schriftliche Bibel. Es gab wohl das Alte Testament, aber es gab ja noch nicht das Neue Testament. Und sie haben die Gemeinde gelehrt. Das heißt ja in Apostelgeschichte 2, 42. Wie ist es nun, wenn ihr... Nein, Moment. Sie kamen aber zusammen zum Gebet, zum Mahl, zur Apostellehre. Und sie trafen sich hin und her in den Häusern regelmäßig. Das war jetzt etwas frei übersetzt. Das ist so die Urbeschreibung von Gemeinde. Und die Apostel haben sie gelehrt und haben dafür gesorgt, dass das Wort nicht verloren geht. Damals wurde einfach erzählt und weiter erzählt und sehr gut erzählt. Sie hatten ja noch keine Ablenkung durch Medien, haben sich dann auch das gut merken können. Und die ersten Jahre war die Bibel ja nur mündlich erzählt, wurde später aufgeschrieben. Das sind die 12. Sie haben sich dann primär mit der Verkündigung und dem Gebet beschäftigt. Das lesen wir in Apostelgeschichte 6. Und sie haben dann auch für die Ordnung des Gemeindelebens gesorgt. Das heißt, sie haben Diakone eingesetzt Und sie waren die Autoritäten der Urgemeinde. Es geschahen auch durch sie Zeichen und Wunder in größerer Zahl. Das waren die 12. Die gibt's heute nicht mehr. Klar, die sind längst bei Jesus. Dann gab es den Paulus als Apostel. Und er hatte auch noch eine besondere Stellung. Er nannte sich selber die unzeitige Geburt. Aber er ist, durch die 12, die zeichneten sich dadurch aus, dass sie von Anfang bis zum Ende dabei waren bei Jesus. Das war das Markenzeichen. Sie waren dabei von Anfang des Dienstes Jesu bis zur Auferstehung. Sie waren Augenzeugen. Das war Paulus nicht mehr. Paulus gehörte ja zur Partei der Pharisäer. Und Paulus war in dem Sinne kein Augenzeuge, wurde dann aber hinzugenommen und wurde dann später doch Augenzeuge, denn der lebendige Auferstandene begegnete ihm vor Damaskus, warf ihn zu Boden, machte ihn blind und berief ihn direkt zum Apostel der Heiden. Und damit sah er sich selber auch auf einer Ebene mit den 12 und hatte auch einen ähnlichen Auftrag wie die 12. Aber er gehörte nicht zu der Anzahl der 12, weil er eben nicht von Anfang an dabei war. Und doch ist Paulus besonders wichtig als Apostel dann der Heiden, während Petrus der Apostel der Juden war. Ohne zeitliche Begrenzung gibt es dann die Apostel des Heiligen Geistes. Und das gilt bis heute. Die Bezeichnung Apostel wird im Neuen Testament durchaus auch noch für mehr Leute gebraucht. Zum Beispiel für Andronikus und Junia. Römer 16, Vers 7 werden die erwähnt. Wahrscheinlich ein Ehepaar. In vielen Übersetzungen heißt es Junias, weil man sich offensichtlich nicht vorstellen konnte, dass Gott auch eine Frau als Apostelin berufen könnte. Man hat aber herausgefunden, dass es doch ursprünglich Junia hieß, denn zu der Zeit gab es gar keinen jungen Namen namens Junias, aber einen Mädchennamen namens Junia. Also das ist offensichtlich ein apostolisches Ehepaar gewesen. Dann wird Barnabas als Apostel bezeichnet, Apostelgeschichte 14,14, und Silas und Timotheus werden auch als Apostel bezeichnet, 1. Timotheus 2, Vers 7. Sie sind auch Gesandte von Jesus, Gesandte des Heiligen Geistes, so wie die 12, aber eben nicht ganz so wie die 12. Sie repräsentieren nicht mehr die 12 Stämme Israels. Was ist der Auftrag der Apostel? Sie sollten den Völkern das Evangelium verkünden. Sie sollten die gläubig gewordenen zu einer funktionierenden Ortsgemeinde zusammenfügen und ein funktionierendes Gemeindeleben ermöglichen durch Grundstrukturen, die sie geschafft haben. Sie haben Älteste eingesetzt und sie betreuten die Gemeinden, die dann entstanden sind, durch Briefe und Besuche. Sie waren damit nicht auf einzelne Gemeinden fixiert, sondern haben eine Vision für ein ganzes Gebiet. Sie packen Neues an, bringen Dinge in Bewegung, lassen Visionen Wirklichkeit werden. Es ist eher ein universeller Dienst. Apostel bilden auch neue Apostel aus, senden sie wiederum in neue Gebiete. Sie sind Gründer, Pflanzer und kämpfen für die richtigen Grundlagen und sorgen für ein gutes Umfeld und gute Wachstumsbedingungen. Es gehört zu diesem Dienst auch Lehr- und Leitungsaufgaben, denn es geht um ein gutes Fundament der Gemeinden und es geht auch um den Aufbau der Einzelnen, denn Paulus sagt zum Beispiel Galater 4, meine lieben Kinder, die ich abermals unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Das heißt, es geht ihm auch um die Einzelnen, von denen er sich wünscht, dass Christus in ihnen Gestalt gewinnt, dass sie aufwachsen, dass sie mündig werden, dass sie reif werden. Der apostolische Dienst vereint mehrere Dienste in sich. Ein Apostel hat auch immer Lehrbegabungen, prophetische Begabungen und evangelistische und auch ein großes Herz für die Menschen alles nicht ganz so spezialisiert wie die einzelnen Begabungen. Er ist nicht so Hirte, wie die Hirten es sind. Er ist nicht so Evangelist, wie die Evangelisten es sind. Er ist nicht so Lehrer, wie die Lehrer es sind, sondern es ist eher so ein Generalist, der Neues anfängt, Neues bewegt. Man könnte auch sagen, ein Apostel ist von Christus, ein von Christus ausgesandter Bahnbrecher, Pflanzer und Pionier des Reiches Gottes. Watchman Nee, ein bekannter chinesischer Prediger, sagt, der Vater Gott hat Christus zum Apostel gemacht, Christus als den Gesandten in die Welt, er hat ihn in die Welt gesandt. Der Sohn Christus hat Zeit seines Lebens die 12 zu seinen Aposteln bestimmt und heute bestimmt der Geist auf der Erde viele Menschen zu Aposteln. Sie stehen nicht auf derselben Ebene wie die von Jesus selbst Berufenen oder gar wie Jesus, aber sie sind trotzdem Apostel. Nun zu den Propheten. Das Neue Testament beschreibt immer wieder Propheten. Wir kennen im Alten Testament viele Propheten, aber die im Neuen Testament sind ein bisschen anders als die alttestamentlichen Propheten. Wir lesen in Antiochia von Propheten und Lehrern, Apostelgeschichte 13. Silas und Agabus sind Propheten. In der Gemeinde von Korinth gibt es Propheten. Und es wird auch immer wieder von falschen Propheten geredet, vor denen dann gewarnt wird. Also Prophetie ist nicht nur eine Besonderheit des Alten Testaments, sondern genauso im Neuen Testament und bis heute. Der prophetische Dienst hat nicht aufgehört. Ich meine, das wissen wir. Wir rechnen jeden Sonntag mit prophetischen Eindrücken und dass Gott aktuell zu uns spricht. Ein Prophet ist ein Mensch, der im Auftrag Gottes empfangene Botschaften weitergibt. Und damit unterscheidet er sich vom Lehrer, obwohl beide Botschaften weitergeben. Der Lehrer kriegt die Botschaften hier aus diesem Wort und durch das Erforschen dieses Wortes. Der Prophet hört und verkündet eher allgemeingültige Wahrheiten, die man vielleicht nicht unbedingt aktuell, indem sie gepredigt werden, schon umsetzen und gebrauchen kann. Sondern es ist eher eine Einführung und eine Fundamentlegung, während der Prophet aktuell ein aktuelles Wort Gottes empfängt, direkt, wo Gott auf einmal zu ihm spricht. Und das hat jetzt gar nichts zu tun mit seinem Denken, was er gerade denkt, sondern ein Kennzeichen ist eher, dass er da gerade was anderes denkt und das dann plötzlich kommt und denkt, wie komme ich jetzt da drauf? Und das prophetische Wort ist dann nicht allgemeingültig, sondern das prophetische Wort trifft in die Situation eines Menschen, einer Gemeinde oder eines Landes, je nach Grad der prophetischen Berufung, die einer hat. Also es ist eher ein Now-Word für jetzt, ein Jetzt-Wort. Propheten haben eine besonders nahe Beziehung zu Gott. Sie gehören seine Stimme, sie sagen weiter, was sie gehört haben. Sie sind dem Herzen Gottes sehr nah. Sie erspüren seine Anliegen, seine Wünsche, seine Sehnsucht. Sie spüren vielleicht auch seinen Zorn und seine Schmerzen. Und sie halten Offenbarungen über einzelne Menschen, dass sie vielleicht einzelne Menschen auf einmal wahrnehmen. Jetzt gehen wir nochmal in den Zug. Da sitzen die Verschiedenen im Zug. Und der Prophet sieht vielleicht auf einmal gegenüber auf der Stirn seines Nachbarn ein Wort. Und denkt, aha, okay, der hat jetzt Probleme damit da, der mit dem und dem. Und von John Wimber weiß man das, wobei John Wimber war auch eher ein apostolischer Mensch und hat sehr stark auch dieses Prophetische gehabt als apostolischer Mensch, denn er hat weltweite Auswirkungen gehabt. Und und dann hat er geguckt, wie komme ich jetzt mit dem ins Gespräch? Ich werde dem ja jetzt nicht auf den Kopf zusagen, du hast da ein Eheproblem oder so, sondern ich werde vielleicht mal ins Gespräch kommen über alles Mögliche und vielleicht ist der ja dann, vielleicht ergibt es sich ja, dass ich dann für denjenigen beten kann, wenn wir dann im Gespräch waren und er mir vielleicht sein Herz ausgeschüttet hat. Und das hat er wohl auch öfter erlebt. Genau, das die prophetischen Menschen. Sie dienen auch der Gemeinde, indem sie hören, was in der Gemeinde vielleicht gerade los ist, was Gott sagt, was Gott schmerzt über die Gemeinde, was ihn freut, wo er die Gemeinde hinführen möchte. Sie haben Eindrücke für die Gemeinde. Sie haben auch Eindrücke für einzelne Menschen. Sie können vielleicht auch Berufungen, Aufträge, Begabungen erkennen und es Menschen zusagen. Sie wecken Hoffnung und Glauben, sie ermutigen, sie trösten, sie korrigieren. Sie haben auch eine warnende Funktion. Sie bewahren die Gemeinde, auf falsche Wege zu gehen, während der Lehrer die Grundlage der Lehre legt, damit die Gemeinde nicht irgendwelchen Irrlehren aufsitzt, sind die Propheten eher diejenigen, die aktuell merken, hey, hier läuft was nicht so gut, achtet da mal drauf. Dabei ist auch prophetisches Reden Stückwerk, es braucht Zusammenarbeit und es braucht Prüfung. Und da die Propheten so sensible Menschen sind, die auch dann in der Autorität Gottes sprechen, brauchen sie, ich meine, das brauchen alle, aber Propheten ganz besonders ein geheiligtes Leben, damit sie überhaupt dem Herzen Gottes nahe sein können. Sie müssen auch Vertrauen besitzen in der Gemeinde und auch die Demut haben, sich der Beurteilung zu unterstellen und dass die Botschaften geprüft werden können. Propheten könnte man dann bezeichnen als der wegweisende Zeigefinger Gottes, der für uns unsichtbare Dinge sichtbar macht, uns hinter die Kulissen und manchmal auch hinter unsere Masken schauen lässt. Es sind Menschen, die durch Offenbarung den Willen Gottes für bestimmte Situationen von nicht allgemeiner Gültigkeit und Bedeutung erfahren und der Gemeinde, Einzelnen oder der Welt verkünden. Für alle Gaben und Berufungen gilt, jetzt komme ich nochmal ganz zu Anfang zurück, da hatte ich gesprochen von Universalgabe, besonderer Berufung und Universalgabe, besonderer Gabe und Berufung. Wir haben alle, jeder von uns, alle 5 Aufträge. Wir sind alle berufen, Menschen zu Jesus zu führen und in unserer Umgebung Menschen einzuladen, Jesus zu folgen. Alle. Wir haben alle die Berufung, nacheinander zu schauen. Und zu schauen, geht es da jemandem schlecht? Und zu schauen, wie jemand Nahrung bekommt, zu schauen, wenn jemand sich verirrt hat, ihm nachzugehen. Wir haben alle die Berufung, einander zu lehren, das, was wir wissen. Wir können alle das weitergeben, was wir wissen. Jeder. Wir sind alle berufen, Gott zu hören. Seine Stimme zu hören, für uns und ab und zu auch für jemand anders. Das ist die Universalgabe, das haben wir alle. Die zweite Stufe ist, und das gilt auch für uns alle, und dann unterscheiden wir uns aber, dass es eben die Leute gibt, die nichts lieber tun, als jemand zu Jesus zu führen, für Kranke zu beten, ein Wort von Gott zu hören und zu beten und weiterzugeben oder zu lehren. Und dann gibt es diejenigen, die berufen sind, dies weiterzugeben, dies in der Gemeinde lebendig zu halten und auch andere in diesen Dienst hineinzurufen und auszurüsten und zu multiplizieren. Wir sind aufgerufen, rauszufinden, was ist unseres, zu schauen, wie können wir darin wachsen und uns zur Verfügung zu stellen. Dass er uns gebrauchen kann und dass er uns wachsen lässt, so dass der Leib Christi aufgebaut wird. Ich habe jetzt wieder ein paar Fragen zu der apostolischen und prophetischen Berufung und Begabung. Und da gibt es jetzt kleine Zettel, die sind diesmal etwas kleiner. Und es wäre wirklich schön, wir würden unter uns mehr Berufungen und Begabungen identifizieren. Vor 2 Wochen habt ihr ja einen anderen Zettel bekommen zu den Hirten, Evangelisten und Lehrern. Da liegen auf dem Mischpult noch einige Zettel, wer vor 2 Wochen nicht da war. Es gab einige Rückmeldungen schon, vielen herzlichen Dank. Und es wäre schön, wenn wir miteinander so viel Vertrauen hätten, dass wir das einander auch entdecken können und einander auch zusprechen könnten. Hey, ich sehe da in dir, was könnte das sein? Und wenn da so, ja, wenn Jesus einfach noch mehr den Leib der Vineyard Aachen aufbauen könnte mit den Berufungen und Begabungen, die er uns gegeben hat. Ihr könnt es dann in den gelben Kasten werfen, hinten am Infopoint, wenn ihr es ausgefüllt habt. Es gibt vielleicht noch andere Fragen zu den jeweiligen Begabungen. Ich habe jetzt nicht alles aufgeschrieben, sondern mich jeweils auf 3 beschränkt. 3 für jemand anderes, also von wem zum Beispiel habe ich schon mal ein Wort empfangen, was mein Herz traf und gute Auswirkungen hatte. Das sind die ersten 3 Fragen. Wer hat für mich schon mal gebetet? Etwas, was er nicht wissen konnte und so. Und dann in der 2. Kategorie, ich habe ab und zu das oder das. Ich habe es schon erlebt. Einmal könnte man für jemand anders, könnte man Namen dahinter schreiben und einmal selber für sich ankreuzen. Ja, das gilt für mich. Ja, ich würde gerne noch beten. Jesus, vielen Dank für die Vielfalt deines Leibes. Vielen Dank, dass du uns so unterschiedlich gemacht hast. Vielen Dank für all das, was du auch in unsere Gemeinde hineingelegt hast an Begabungen und Berufungen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns noch mehr zusammenfügst zu einem Leib. Dass wir noch mehr lernen, einander zu entdecken und zu identifizieren. Und dass du uns noch mehr lehrst, einander zu ergänzen, zu deiner Ehre. Dass dein Leib funktioniert, dass dein Leib deine Werke tut, dass du durch uns deine Werke tun kannst. Und dass wir Freude haben an der Ergänzung. Oftmals reiben wir uns ja auch an unserer Unterschiedlichkeit. Und hilf uns, dass wir, dass es weniger Reibungsverluste gibt und mehr Ergänzung und Freude aneinander. Ich danke dir für all das, wo es schon gelingt. Ich danke dir für all das, wo wir das schon erleben. Bitte mach weiter, Herr. Mach weiter. Ehre sei dir, Jesus.